Zum internationalen Tag des Podcasts drehen wir heute den Spieß einmal um. Statt nur zuzuhören, lernst du diesmal Menschen zu lesen. Körpersprache, Mimik, Fußstellung, Stimme, wer die Signale kennt, erreicht einfach mehr im Leben. Lerne Emotionen, Körpersprache und Motive zu deuten. Erfahre, wie du Empathie gezielt als Führungsinstrument einsetzen kannst. Denn wer Menschen besser lesen kann, ob im Teammeeting oder im Vorstellungsgespräch, der versteht mehr, führt klarer und wirkt souveräner. Hi, hier ist Dagmar und das sind Leadership Nuggets. Menschen lesen, geht das überhaupt? Menschen lesen, das klingt im ersten Moment nach Magie, ist es aber nicht. Menschen lesen können wir, wenn wir empathisch sind. Empathie ist unsere Fähigkeit, die unausgesprochenen Signale anderer wahrzunehmen und richtig einzuordnen. So nämlich, dass wir Kolleginnen und Mitarbeiter besser verstehen. Dein EQ, also deine emotionale Intelligenz, hilft dir dabei, verständnisvoller mit deinem Umfeld zu interagieren und dadurch natürlich auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Studien zeigen sogar, dass 60-65% unserer Kommunikation nonverbal ablaufen. Worte sind sicherlich wichtig. Allerdings Körpersprache, Mimik, Gestik und Stimme, ja sogar kleine unbewusste Bewegungen, verraten oft mehr über Gefühle und Absichten, als das Gesagte es tut. Joe Navarro, ehemaliger FBI-Agent, beschreibt den Körper als Anzeigetafel, auf der unzählige Botschaften blinken. Ob wir wollen oder nicht, unser Körper reagiert instinktiv und verrät dabei viel über unsere innere Verfassung. Ein aufgesetztes Lächeln können wir vielleicht noch kontrollieren. Zitternde Hände, angespannte Schultern oder einen veränderten Tonfall hingegen kaum. Navarro hat durch seine scharfe Beobachtung damals als FBI-Agent viele Menschen überführt. Menschen lesen bedeutet jedoch mehr als nur Körpersprache zu deuten. Es heißt, das gesamte Gegenüber wahrzunehmen. Dale Carnegie hat bereits vor 88 Jahren in seinem Buch »Wie man Freunde gewinnt« betont, Menschen wollen sich interessant und wichtig fühlen. Und deshalb ist es gut, wenn wir verstehen, was unser Gegenüber wirklich bewegt. Denn dann können wir ihm oder ihr das Gefühl geben, besonders zu sein. Wenn wir also echtes Interesse zeigen, zuhören und andere ernst nehmen, dann verstehen wir Menschen auf einer viel tieferen Ebene. Aber auch uns selber können wir besser verstehen, wenn wir uns bewusst machen, dass wir vielfach unsere eigenen Eigenschaften auf andere projizieren. Das bedeutet, wir schreiben anderen oftmals genau die Eigenschaften zu, die wir an uns selber nämlich nicht mögen. Also ein Beispiel. Ein Chef, der selber eher unzuverlässig ist, der wird genau das seinen Mitarbeitenden vorwerfen. Also wer diese Mechanismen kennt, kann Konflikte besser einordnen und manchmal vielleicht sogar erkennen, aha, okay, die heftige Reaktion gerade sagt eigentlich mehr über meinen Gegenüber aus, als dass sie mir gilt. Jetzt sagt man, Empathie steigert Zufriedenheit und Gehalt. Also zumindest ist das laut einer Studie der Universität Bonn so. Wer Emotionen bei anderen gut einschätzen kann, der wird als umgänglicher wahrgenommen. Ja, ein hoher EQ macht sogar gesünder, erfolgreicher, beziehungsfähiger und zufriedener. Und die Uni Bonn hat eben herausgefunden, dass emotional intelligente Menschen im Durchschnitt sogar mehr verdienen als andere. Wahrscheinlich liegt das daran, dass sie sich einfach besser sozial integrieren können und eben auch besser sozial mit anderen Menschen interagieren können. Wer also wahrnimmt, was zwischen den Zeilen geschieht, vermittelt seinem Gegenüber: Ich sehe dich, ich nehme dich ernst. Na und das Signal schafft Vertrauen. Na und das ist die Basis jeder erfolgreichen Zusammenarbeit. Empathische Führungskräfte erkennen also die Bedürfnisse schneller, greifen ergo bei Spannungen früher ein und fördern damit Motivation, Loyalität und Teamgeist. Studien zeigen, dass Teams mit hoher wahrgenommener Empathie deutlich produktiver sind und eben eine geringere Fluktuation aufweisen. Dabei zeigt sich Empathie vor allen Dingen in kleinen Sachen. Im bewussten Zuhören, im Nachfragen, im Raum geben für Emotionen. Eine Führungskraft, die in einem Meeting die angespannte Haltung oder den veränderten Tonfall bemerkt, die kann eben frühzeitig ansprechen, was das Team gerade belastet. Und auf die Art und Weise werden Missverständnisse entschärft, bevor sie eskalieren. Empathisch handeln heißt also wahrnehmen, ansprechen, begleiten und damit die Handlungsfähigkeit aller Beteiligten sichern. Emotionale Intelligenz hilft, die eigenen Gefühle zu regulieren und die Emotionen anderer besser einzuschätzen. Richtig eingesetzt, ermöglicht sie souveräne Gespräche und klare Entscheidungen, auch in Krisensituationen. Doch es gibt auch eine dunkle Seite von emotionaler Intelligenz. Zumindest sagt der EQ-Forscher Jochen Menges das. Emotional intelligente Menschen können diese Fähigkeit durchaus auch missbrauchen. Sie leiten Diskussionen dann in eine bestimmte Richtung oder sie lenken die Aufmerksamkeit gezielt auf bestimmte Personen. Ob das so ist oder nicht, hängt eben von den Werten ab. Menges sagt, es sind die Werte einer Person, die darüber Aufschluss geben, wie sie ihre emotionale Intelligenz nutzen wird. Heute konzentrieren wir uns hier auf die helle Seite der emotionalen Intelligenz. Zum Thema manipulative Menschen gibt es eine eigene Folge. Falls das also in deinem Umfeld ein Problem sein sollte, dann hör sie dir gerne an. Ich habe sie dir in die Shownotes gepackt. Verantwortungsvolle Führung nutzt empathische Wahrnehmung dazu, Klarheit und Sicherheit zu geben. Emotional intelligente Führungskräfte nutzen ihre Fähigkeiten, um Vertrauen zu schaffen und Menschen gemeinsam zu einem Ziel zu führen. Denn Empathie hilft uns, Menschen besser zu verstehen und eben Beziehungen untereinander zu stärken. Und emotionale Intelligenz ist sehr eng verknüpft mit der generellen Intelligenz. Eine neurowissenschaftliche Studie der University of Illinois legt nahe, dass Intelligenz eine ganzheitliche Angelegenheit ist. Also es gibt keine große Unterscheidung zwischen kognitiver und emotionaler Intelligenz. So, jetzt haben wir schon über nonverbale Kommunikation gesprochen. Lass uns mal schauen, wie können wir denn nonverbale Kommunikationssignale verstehen? Denn nonverbale Kommunikation ist der ehrlichste Teil unseres Ausdrucks. Ich hatte ja schon gesagt, Worte können wir kontrollieren, aber unser Körper verrät oftmals unbewusst, wie es uns wirklich geht, also was wir wirklich innerlich spüren. Die meisten Menschen achten beim Gegenüber eher auf das Gesicht. Aber wer Emotionen, Absichten und Unsicherheiten wirklich erkennen will, der sollte tiefer oder besser weiter unten hinschauen. Der Ex-FBI-Agent Joe Navarro sagt, die Füße sind unsere ehrlichsten Körperteile. Warum? Naja, weil wir sie kaum kontrollieren können. Anders als jetzt ein Lächeln oder ein Händedruck. Fußbewegungen sind nämlich eng mit unserem Flucht- und Sicherheitsinstinkten verbunden. Deshalb können wir sie viel weniger bewusst steuern als unser Gesicht. Also zeigen die Fußspitzen beispielsweise weg von dir zur Tür, dann kann das durchaus Unbehagen oder den Wunsch wegzuwollen signalisieren. Das Wippen mit dem Fuß kann entweder Ungeduld sein oder aber Freude und gute Laune signalisieren. Die Körpersprache verrät uns deshalb so zuverlässig, weil sie eben nicht von unserem bewussten Denken gesteuert wird, sondern vom limbischen System. Das ist ein uraltes Zentrum im Gehirn, das seit Jahrtausenden unser Überleben sichert. Es verarbeitet permanent Sinneseindrücke und reagiert instinktiv, also sehr schnell, noch bevor unser Verstand eingreifen kann. So, und so können zum Beispiel subtile Gesten Distanz schaffen. Also beispielsweise, ich setze meine Handtasche auf den Schoß und will so eine Art kleine Mauer zu meinem Gegenüber bauen. Oder ich lehne mich im Stuhl zurück oder schlag die Beine übereinander und mein Knie hat so ein bisschen eine Abstandshaltung dem Gegenüber. Sich die Augen reiben, wenn ein Thema unangenehm wird oder sich mit der Hand in den Nacken fassen in einem stressigen Moment, all das sind oftmals limbische Reaktionen. Allerdings ist wichtig, das betont Navarro auch, dass wir uns nicht auf einzelne isolierte Zeichen verlassen dürfen. Vielmehr sollten wir stets auf Muster achten oder aber auf Veränderungen bzw. Abweichungen zum normalen Verhalten einer Person. Naja, und der Kontext ist natürlich auch wichtig, indem wir eine Reaktion beobachten. Wenn du lernst, die Signale richtig zu lesen, dann hast du ein ziemlich gutes Frühwarnsystem im Führungsalltag. Dann erkennst du nämlich schneller, wann du unterstützen, wann du bremsen oder wann du einfach nur zuhören solltest. Und gleichzeitig zeigt nonverbale Kommunikation auch Respekt. Eine offene Körperhaltung, ein entspannter Blickkontakt oder ein ruhiger Tonfall vermitteln Sicherheit und Nähe. Und das sind wichtige Faktoren, damit deine Mitarbeitenden Vertrauen fassen. Du merkst schon, also Empathiefähigkeit ist nicht nur ein persönliches Talent, sondern auch durchaus auch ein klarer Wettbewerbsvorteil im Führungsalltag. Wenn du mehr zum Thema Vertrauen wissen willst, also wie du Vertrauen aufbaust bzw. zurückgewinnst, dann gibt's auch dazu eine eigene Folge. Link ist ebenfalls in den Shownotes. So, jetzt fragst du dich natürlich, okay, Dagmar, alles schön, Empathie, aber wie kann ich das denn eigentlich lernen? Ja, und die gute Nachricht ist, Empathie ist erlernbar. Schon kleine Schritte, aktives Zuhören, bewusstes Beobachten, Feedback einholen, stärken deine eigene Wahrnehmung. Wenn du also regelmäßig reflektierst, welche Signale du im Team wahrnimmst, dann schärfst du damit über Zeit automatisch deine Antennen. Und das wird dich nachhaltig erfolgreicher machen. Hier sind drei Dinge, die wir von Joe Navarro lernen können. Erstens, beobachte bewusst die Signale deiner Mitarbeitenden. Dabei achte vor allem auf Veränderungen. Also ändert sich die Körperhaltung, das Tempo der Bewegungen oder die Richtung der Füße? Dann nutzt diese Hinweise, um frühzeitig ins Gespräch zu gehen und nachzufragen, hör mal, ich habe das Gefühl, dich beschäftigt noch was. Stimmt das? Und dann hör gut zu. Zweitens, versuche Muster zu erkennen, statt nur Einzelzeichen zu bewerten. Also ein hochgezogener Arm oder ein kurzes Zucken im Gesicht bedeuten isoliert wenig. Aber wenn mehrere Signale zusammenfallen, dann ergibt sich ein Bild. Trainier dich also darauf, die Cluster, also die Gruppen von Signalen wahrzunehmen. Also eine veränderte Stimme, verschränkte Arme, der Blick zur Türe und, und. Also solche Kombinationen sind eher zuverlässig als so ein Einzelsignal. Drittens, dabei hab immer im Hinterkopf und beobachte auch zunächst, wie jemand normalerweise wirkt. Das nennt Navarro die persönliche Baseline, weil die ist entscheidend, weil nur eine Abweichung von der Norm, also eine Abweichung von dieser Baseline, zeigt eben, dass irgendetwas nicht stimmt. Nur an der Abweichung erkennst du, aha, vielleicht ist hier gerade irgendwie Stress, Überforderung oder auch Begeisterung im Spiel. Und das hilft dir dann eben, das anzusprechen, bevor es jemand selber ausspricht. Wichtig ist auch, schildere lediglich deine Beobachtung, ohne sie zu bewerten. Im Alltag verknüpfen wir beides meist miteinander. Aber Beobachtungen sind nur die Dinge, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Also all das, was wir hören, sehen, riechen, fühlen, schmecken können. Nicht mehr und nicht weniger. Schildere also nur die Beobachtung und sage, wie das auf dich wirkt, um dann mit einer Frage den Dialog zu eröffnen. An einem Beispiel erklärt. Statt zu sagen, ach, du ziehst die Stirn in Falten, du bist offensichtlich dagegen. Sag besser, ich sehe, dass du die Stirn in Falten ziehst. Das wirkt auf mich, als ob du anderer Meinung bist. Wie siehst du das? Der erste Satz ist nämlich so quasi eine Konfrontation. Also wenn du eine Bewertung mitgibst, dann ist das so wie damals Schulnoten zu bekommen. Und im Zweifel stößt das nämlich genau beim Gegenüber auf Abwehr. Und der zweite Satz gibt Raum für ein klärendes Gespräch im Anschluss. Und das ist wesentlich zielführender. Zusätzlich zu den Tipps von Joe Navarro habe ich dir noch ein paar Tipps von Dale Carnegie mitgebracht. Dale Carnegie versuchte nämlich stets, die Perspektive seines Gegenübers einzunehmen. Hier sind ein paar immer noch brandaktuelle Tipps von ihm. Erstens, Lob statt Kritik. Denn Kritik erzeugt lediglich Abwehr und Groll. Lob hingegen motiviert und wärmt die Beziehung. Lob ermutigt andere. Gib Menschen ein positives Bild von sich selber, an dem sie wachsen können. Zweitens, gib Menschen das Gefühl, wichtig und interessant zu sein. Zeig also echtes Interesse, indem du dir Namen merkst, lächelst und nach den Interessen des anderen fragst. Drittens, ermutige andere zum Reden und höre aufmerksam zu. Die meisten Leute reden nämlich sehr gerne über sich selber. Stell dazu offene Fragen, also sogenannte W-Fragen. Die beginnen mit wer, wie, was, wann, wo, weshalb und so weiter. Darauf erhältst du nämlich deutlich mehr Kontext als auf geschlossene Fragen. Viertens, im Fall von Meinungsverschiedenheiten widersprich sanft statt mit direktem Angriff. Also sag nicht, du liegst falsch. Das provoziert nur Widerstand. Besser und entwaffnender ist, wenn du sagst, ich sehe das anders. Lass uns doch nochmal zusammen draufschauen. Das nimmt Schärfe raus. Und noch was. Wenn du falsch liegst, dann gib es zu. Und wenn du recht hattest, dann reib es dem anderen nicht unnötig unter die Nase. Das führt zu nichts. Fünftens, fange mit Gemeinsamkeiten an. Das schafft eine positive Grundstimmung. Carnegie nennt das die Sokrates-Methode. Also hol dir erstmal ein paar Ja's ab und lenke den anderen dann über Fragen sachte in deine Richtung. Am Ende denkt dein Gegenüber idealerweise, es war seine oder ihre Idee. Und Menschen mögen ihre eigenen Ideen halt lieber. Sechstens, versuche wirklich, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Also warum handelt er oder sie genau so? Was ist aus dessen Perspektive betrachtet die gute Absicht in dem für dich vermeintlich schlechten Verhalten? Zeig auch verbales Verständnis. Also zum Beispiel ein Kunde beschwert sich. Dann kannst du sagen, ich kann total verstehen, dass sie das ärgert. An ihrer Stelle wäre ich auch sauer. Das entschärft ebenfalls ungemein und nimmt so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Siebtens, gib zunächst einmal einen bedingungslosen Vertrauensvorschuss. Das heißt, behandle Menschen so, als hätten sie eine gewünschte Eigenschaft schon. Das wirkt oft wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also fokussier dich lieber auf die Stärken und Potenziale statt auf die Schwächen und Defizite deiner Leute. Kommen wir noch zu einem Punkt. Ich hatte eingangs gesagt, dass du auch selber dich selbst beobachten kannst. Das Thema Projektion. Also prüfe immer mal, inwieweit du eventuell dazu neigst, Dinge auf andere Leute zu projizieren. Denn das gehört zur Empathiefähigkeit auch dazu. Wir schieben oftmals gerne unsere Eigenschwächen auf andere Leute. Das ist eben das, was man Projektion nennt. Also der Chef kommt zu spät, fühlt sich ertappt und greift plötzlich einen Mitarbeiter wegen einer Kleinigkeit übertrieben heftig an. Er verlagert sein unangenehmes Gefühl nach außen. Innerlich sagt er sich dann ja nicht, ich bin unzuverlässig, sondern du. Na, und solche Projektionen entlasten dann vielleicht kurzfristig, untergraben aber Vertrauen und vergiften die Zusammenarbeit. Im Führungsalter kennst du das. Das zeigt sich in Teammeetings, in Feedbackgesprächen oder bei Fehlerdiskussionen. Statt Verantwortung zu übernehmen, laden manche Menschen einfach ihre Unsicherheit auf andere ab. Na, und wiederholt sich das Muster, dann entsteht ein Teufelskreis aus Schuldzuweisungen, Demotivation und innerem Rückzug. Projektionen erklären, warum Konflikte eskalieren und warum wir andere oft härter beurteilen, als es der Situation entspricht. Wer sie kennt, der kann aussteigen, der kann innehalten, die eigenen Gefühle wahrnehmen, sie annehmen, zuhören und empathisch reagieren. Frag dich also stets, wie viel davon bin ich? Was ist mein Eigenanteil an der Diskussion oder an einem Streit? Und weshalb reagiere ich so heftig? Was genau triggert mich eigentlich? Ist es wirklich das Verhalten des Gegenübers oder sind es gegebenenfalls meine eigenen Werte, die verletzt worden sind? Oder ist es eventuell sogar ein Muster aus der Vergangenheit, das mich da wieder einholt? So, jetzt weißt du, dass Menschenlesen kein Voodoo ist, sondern eine reine Übungssache. Es geht darum, unsere Antennen für die feinen Signale der nonverbalen Kommunikation zu schärfen. Und du weißt auch, dass sich Empathie erlernen lässt. Und dabei ist es hilfreich, stets zu prüfen, welchen Eigenanteil wir haben. Alles, was es nun noch braucht, ist üben, üben, üben. Am besten systematisch. Also konzentrier dich vielleicht einmal einen Tag lang nur auf die Füße von mir aus. Und am nächsten Tag versuche konsequent die Perspektive deines Gegenübers einzunehmen. Also frag so lange nach, bis du es wirklich verstanden hast. Na und am folgenden Tag hinterfrage kritisch, ob und wie viel du gegebenenfalls auf andere Menschen projizierst. Und durch diese Übung wird es dir immer leichter fallen, Empathie für andere Menschen zu empfinden. Zum Abschluss noch ein Zitat zum Nachdenken von Heinrich Böll. Wir geben uns zu wenig Rechenschaft darüber, wie viel Enttäuschung wir anderen bereiten. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Schreib mir gerne, wie dir die Folge gefallen hat. Was war gut? Was hast du vermisst? Oder was willst du mir sonst noch sagen? Schreib an dagmar@vamos.coach. In der nächsten Folge haben wir wieder einen Gast. Er gibt uns Tipps, wie wir gute Talente, junge und ältere, für uns gewinnen. Und von ihm lernen wir, wie wir als Führungskraft zu einer echten Marke werden. Nämlich so, dass Mitarbeitende gerne kommen und möglichst lange loyal bleiben. Schalt also in 2 Wochen wieder ein und abonniere die Leadership Nuggets. Wir hören uns. Das waren Leadership Nuggets von Dagmar Gehrig. Danke fürs Zuhören. Wenn du weitere Tipps zu Führung und Strategie haben willst, dann abonniere den Podcast oder meinen Newsletter unter vamos.coach/newsletter. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Wir hören uns. Bis bald.